Es wäre, glaube ich, unklug, wenn die Kirche heute eine Empfehlung für eine Partei geben würde. Aber zu sagen, es gibt Pflöcke, die sind für uns so unverzichtbar, dass man hinter die nicht zurückgehen kann, wenn man noch christlich argumentieren will, das, glaube ich, geht schon.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Wie politisch darf Kirche sein? Im Gespräch mit der Sozialethikerin Ursula Notelle-Wildfeuer. Das hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herde-Korrespondenz. Hier ist mit Herz und Haltung. Ich bin Daniel Heinze. Hallo und herzlich willkommen. Im Februar dieses Jahres hat die Deutsche Bischofskonferenz in einer vielbeachteten Erklärung deutlich gemacht, dass völkischer Nationalismus und Christentum unvereinbar sind und sich damit gegen eine erstarkende AfD positioniert. Dadurch wurde erneut die Debatte entfacht, wie die Kirche ihre politische Rolle verstehen soll. Ursula Notelle-Wildfeuer hat in der Dezemberausgabe der Herder-Korrespondenz ein Essay zu genau diesem Thema verfasst und über den reden wir heute mit ihr hier in dieser Podcast-Folge. Denn wie ist es eigentlich um die Kirche und ihre konkreten Empfehlungen oder Ablehnungen politischer Parteien bestellt? Gerade auch im Hinblick auf die anstehende vorgezogene Bundestagswahl im kommenden Jahr. Darf oder muss Kirche sich überhaupt politisch engagieren oder überschreitet sie hier ihre Kompetenzen? Und wie soll man damit umgehen, wenn Rechtspopulisten für sich in Anspruch nehmen, die wahren christlichen Werte zu vertreten? Um diese und viele weitere Fragen geht es gleich im Gespräch von Ursula Notelle-Wildfeuer mit meiner Kollegin Annika Schmitz von der Herder-Korrespondenz. Ursula Notelle-Wildfeuer ist Professorin für christliche Gesellschaftslehre und Sozialethik an der Theologischen Fakultät der Universität in Freiburg. Und ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Kirche und Religion in Staat und Gesellschaft, Fragen sozialer Gerechtigkeit, Gemeinwohlkonzeptionen, Rechtspopulismus und die Tradition der Sozialverkündigung. Professorin Doktorin Ursula Notelle-Wildfeuer. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Liebe Ursula, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, bei uns zu sein.
Ja, vielen Dank, sehr gern.
Wir befinden uns in ziemlich krisenhaften Situationen. Gefühlt. Also überall hört man ständig, was alles zusammenbricht. Die Demokratie steht unter Beschuss, unter Gefahr zumindest. Wir haben jetzt in den USA einen neuen alten Präsidenten, Donald Trump, der sich mit rechtspopulistischen Äußerungen hervortut. Wir haben in Deutschland einen Koalitionsbruch. Wir haben einen erstarkenden Rechtspopulismus, wenn man gerade mal auf die vergangenen Landtagswahlen guckt. Demnächst stehen wieder Wahlen an, aller Voraussicht nach. Im Februar hat sich jetzt die Deutsche Bischofskonferenz zu Wort gemeldet, genau hinein in diese krisenhafte Zeit mit einer Erklärung, in der es heißt, dass Christentum und völkischer Nationalismus nicht miteinander vereinbar sind. Mich würde interessieren, was ist für dich der Kern dieses Schreibens und wie argumentieren die Bischöfe, wie kommen sie zu dieser Aussage?
Ja, die Kernaussage ist tatsächlich diese Unvereinbarkeitsaussage, also völkischer Nationalismus und Christentum oder wenn man es dann konkret will, AfD und christlicher Glaube passen nicht zusammen. Das ist schon nicht einfach willkürlich oder politisch argumentiert, sondern das ist tatsächlich theologisch, anthropologisch argumentiert vom Kern dessen her, was christliche Aussagen zum Thema Gesellschaft im weitesten Sinne auch immer als Basis haben, nämlich von der Menschenwürde her, von der Gottebenbildlichkeit des Menschen und den daraus resultierenden Menschenrechten. Und von dem Punkt her ist die Aussage sehr deutlich, dass also Rechtsextremismus, und da werden dann schon zunächst mal in dem ersten Teil noch andere mögliche Parteien, also kleine Parteien mitgedacht, also wie der Dritte Weg oder Heimat gibt es ja auch. Und dann wird aber auch da schon die AfD sehr deutlich genannt, denn das ist die Partei, mit der wir es in der Gesellschaft, in der politischen Debatte ja tatsächlich zu tun haben. Und dann die ganz klare Aussage, das ist natürlich der Kern, dass beides geht nicht zusammen. Und die Begründung geht dann nochmal im Detail auch ein, auf diesen Volksbegriff, Das wird auch sehr plausibel dargestellt, dass diese Rechtsextremisten einen sehr eingrenzenden Begriff von Volk haben. Also die verstehen darunter Ethnos im Sinne von, es gibt ein Volk, das gemeinsame Wurzeln, gemeinsame Kultur, gemeinsame Religion hat. Und jeder, der an einem dieser Punkte nicht mitgeht, gehört auch nicht dazu. Und es gibt auch keinen Zugang und keinen Abgang in diesem Volksbegriff. Und da wird eigentlich sehr deutlich, dass das eben nicht geht, weil es auch zu einem Freund-Feind-Denken führt. Und auch das geht christlich, ist mit christlichem Glauben nicht vereinbar.
Also im Grunde so eine antipluralistische Haltung, die demoniert wird.
Absolut, genau.
Hat dich denn dieses Positionspapier in der Deutlichkeit, mit der es geschrieben wurde und auch in seiner ja wirklich sehr ablehnenden Haltung, wie du gerade gesagt hast, gegen die AfD, überrascht? Oder ist das was, was die Kirche eigentlich immer schon gemacht hat, dass sie da so sehr klar Stellung bezogen hat?
Also es hat mich überrascht, aber positiv überrascht. Als ich das da am 22. Februar als Abschlusserklärung mitbekam, war ich schon wirklich eigentlich hoch erfreut über diese deutliche Stellungnahme. Die Kirche hat vor allen Dingen in Deutschland sich tatsächlich immer mit gesellschaftlichen Fragen beschäftigt. Den Faden, der ja von Rerum Novarum an geknüpft wurde, hat sie eigentlich nie verloren. Aber diese Deutlichkeit politischen Sprechens von Seiten der Kirche haben wir länger nicht gehabt. Es gab 1980 einen Wahlhirtenbrief, der, glaube ich, die deutsche Gesellschaft nachhaltig negativ beeindruckt hat und auch das Verhältnis Kirche und Politik beeinflusst hat, weil dort die Bischofskonferenz unter dem Vorsitzenden Höfner mit dem Stichwort der Staatsverschuldung eindeutig sozusagen die Wahlempfehlung für die CDU gegeben hat. Also klar sich geäußert hat, welche Partei denn zu wählen ist. Und da war eigentlich schon klar, dass geht nicht. Also Kirche kann nicht sagen, hier ihr Christen, so weit geht eure Gewissensfreiheit nicht, wir sagen euch mal, was ihr wählen sollt, sondern sie kann das machen, glaube ich schon, was jetzt hier passiert ist. Also es wurde vielfach auch argumentiert, ja, haben wir nicht das Zeitalter der Wahlhirtenbriefe doch hinter uns gelassen? Haben wir? Es wäre, glaube ich, unklug, wenn die Kirche heute eine Empfehlung für eine Partei geben würde. Aber zu sagen, es gibt Pflöcke, die sind für uns so unverzichtbar, dass man hinter die nicht zurückgehen kann, wenn man noch christlich argumentieren will. Das, glaube ich, geht schon. Und dann zu sagen, diese rechtsextreme oder rechtspopulistische und in Teilen rechtsextreme Partei passt also nicht mehr zu diesen Pflöcken, die wir da für uns für unverzichtbar halten.
Das heißt, im Grunde also war es jetzt eine Perspektivänderung von, ihr sollt den und den wählen hin zu, also hier können wir wirklich nicht mehr mitgehen.
Genau, und es bleibt ein breites Spektrum, ja, also von sozusagen der demokratischen Mitte, da wird sich gar nicht abgrenzend zu geäußert. Und da können sich überall Christen verorten. Das hat schon das Konzil gesagt. Also insofern ist das inzwischen dann auch tatsächlich klar, dass das Anknüpfungspunkte für Christen bietet in dieser ganzen Breite, aber eben nicht mehr da, wo man dahinter zurückgeht.
Jetzt hat die Bischofskonferenz vor einigen Wochen war es, glaube ich, erst ja das Ganze sogar noch mal konkretisiert mit den Arbeitshilfen oder mit einer Erklärung auch zu der Grundordnung des kirchlichen Dienstes, wo dann auch wirklich noch mal ausgeführt wurde, was es bedeutet, wenn zum Beispiel jemand für die AfD tätig ist und gleichzeitig eine kirchliche Position hat. Das wäre aber jetzt noch mal ein ganz anderes Thema. Ich fand nur interessant, dass da seitens der AfD gar nicht mehr drauf reagiert wurde. Und das ist aber im Februar ganz anders gewesen, als die Bischöfe das Positionspapier herausgebracht haben. Da war der Aufschrei seitens der AfD relativ groß. Die haben sich sehr darüber aufgeregt. Ist natürlich aus ihrer Position heraus auch verständlich.
Man hatte auch angekündigt, man wollte sich beim Paris beschweren, was hier in Deutschland passiert.
Ah, weiß man, ob das passiert ist?
Das weiß ich nicht. Das war direkt an dem Abend, wo das also gleich gesagt wurde, man würde sich auf jeden Fall in Rom melden und einfach deutlich machen, was hier passiert.
Gut, ich meine, mit Briefwechseln aus Deutschland ist der Vatikan ja gut betraut.
Aber da ist er auch nicht so eilig.
Genau, genau. Aber nochmal zurück zur AfD und wie die sich damals aufgeregt haben. Ich würde sagen, so einen Punkt, den sollte man zumindest in Betracht ziehen, nämlich die Frage, ob dieses Papier der Bischöfe nicht tatsächlich auch so ein bisschen Menschen ausschließt von vornherein. Also hat die AfD da vielleicht sogar einen Punkt zu sagen, ihr müsst doch zumindest mit uns im Gespräch bleiben oder ihr könnt uns doch nicht so generell ablehnen?
Ja, glaube ich schon. Es ist tatsächlich Aufgabe der Kirche, Raum zu schaffen für Gespräch, für den Austausch mit Andersdenkenden, für den Austausch natürlich von Argumenten und auch Raum zu schaffen, um wechselseitiges Verstehen herbeizuführen. Aber da würde ich zum einen sagen, es braucht einen Raum und diesen Raum kann Kirche zur Verfügung stellen oder schaffen, aber so ein Raum hat Wände. Und wer sich außerhalb dieser Wände stellt, der hat es dann erstmal sehr schwer in diesem Gespräch, denn also wo dann sozusagen er nicht mehr im Raum beteiligt ist, kann man eigentlich nicht von einer ordentlichen Konversation sprechen. Und zweitens würde ich dann schon sagen, es ist nochmal ein Unterschied zu machen zwischen einzelnen Personen, mit denen man natürlich redet. Also das glaube ich schon, dass man niemanden von so einem Gespräch ausschließen kann. Und auf der anderen Seite aber den Positionen, die Öffentlichkeit bekommen. Also die Debatte läuft ja schon lange, müssen wir auf Katholikentagen oder Kirchentagen oder sonstigen Veranstaltungen entsprechend auch einen Podiumsteilnehmer aus der AfD nehmen, der dann Raum bekommt für diese Parteiposition. Und das, glaube ich, nach diesem nach dieser Aussage ist das eigentlich geklärt.
Da ist also ein klarer Strich gezogen. Wenn wir vielleicht nochmal auf die Rolle der deutschen Bischöfe gucken, die finde ich da nämlich relativ interessant, gerade im internationalen Vergleich. Du hast eben schon angesprochen, Thema Kirche und Wahlempfehlungen, das ist ein schwieriges Thema. Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken auf die Präsidentschaftswahl in den USA, da wurde Papst Franziskus gefragt, ob man für Trump oder für Harris stimmen soll. Und er hat sich da etwas zurückgehalten und hat gesagt, man solle sich fürs kleinere Übel entscheiden. Aber letztlich seien beide KandidatInnen gegen das Leben. Die eine, weil sie Abtreibungen befürwortet, der andere, weil er gegen Migranten ist. Das hat für viel Kritik gesorgt. Du hast das auch jüngst nochmal in einem Einwurf bei der Herder-Korrespondenz aufgegriffen, diese Debatte. Und Ähnliches zeigt sich aber auch bei den US-Bischöfen, die auch sehr, sehr gespalten waren, vielleicht mit einer Tendenz auch eher hin zu Trump als zu Harris. Wie kommt es denn, dass die deutschen Bischöfe, denen man ja sonst auch oft sehr kritisch begegnet, in diesem Punkt so eine, ich sag mal, stabile Meinung haben, weitestgehend stabile Meinung, wie mit Rechtspopulisten umzugehen ist?
Also ich würde dafür zwei Punkte anführen. Ich glaube, zum einen ist es diese eben auch schon mal angesprochene Tradition, die wir anders als in den USA haben. In den USA ist das letzte große Schreiben zu Fragen gesellschaftlicher Relevanz tatsächlich 1986 der Wirtschaftshirtenbrief gewesen. Und bei uns gibt es doch eine viel engere Taktung, weil wir in verschiedenen Kommissionen immer wieder Fragestellungen bearbeiten, die Bischöfe und die beratenden WissenschaftlerInnen für hochrelevant halten, sodass immer die Perspektive da ist, der christliche Glaube ist für ganz viele dieser Felder wichtig und es gibt eigentlich keine Politik, ohne dass da auch christliche Wertüberzeugung einfließt. Das ist die Tradition und zum Zweiten haben wir natürlich eine inzwischen gewachsene Erkenntnis bezüglich der Relevanz unserer geschichtlichen Erfahrung im Nationalsozialismus. Ich glaube, da besteht große Wachsamkeit und das ist ja auch zu Beginn dieses Papiers, über das wir hier ja sprechen, oder das Anlass dieses Sprechens ist, auch deutlich gesagt, es geht um Wachsamkeit, dass es auf keinen Fall wieder auch nur in eine Nähe kommt zu dem, was 1933 der Fall war. Und da, glaube ich, hat Amerika eine andere Tradition, die eben sich seit dem Ende des letzten Jahrhunderts, und da müsste man nochmal sehr speziell untersuchen, warum das eigentlich so ist, welcher Einfluss das ist, von gesellschaftlicher Relevanz nur noch die Frage nach der Abtreibung sehen. Das ist eine unglaublich wichtige Frage. Ich glaube auch, dass wir da in Deutschland als Kirchen eine wichtige Position haben und diese Position einbringen müssen. Aber das ist nicht die einzige. Und Lebensschutz ist mehr als eben nur die Frage bis zur Geburt. Und danach sieht es aus, als sei es gar nicht mehr besonders relevant.
Mhm. Ja, das ist ein Eindruck, den, glaube ich, einige Stimmen teilen würden. Was mich noch interessiert, die ausgehend von dem Papier der Bischöfe, aber auch wenn ich mir zum Beispiel die Situation in Russland angucke, die Verquickung der russisch-orthodoxen Kirche mit dem Staat. Man könnte ja sagen, es ist doch irgendwo auch Gewinn der Aufklärung gewesen, dass die Verzahnung von Kirche und Staat hierzulande aufgebrochen worden ist. Wie politisch darf eine Kirche denn sein? Hat eine Kirche, unsere Kirche, überhaupt eine politische Rolle oder sollte man Politik und Kanzel nicht viel strenger trennen?
Also ich würde sagen, die Frage, wie politisch darf die Kirche sein, würde ich beantworten mit, sie muss politisch sein. Also Christsein heißt politisch sein, aber damit ist nicht Parteipolitik gemeint, sondern damit ist gemeint, Mitgestalterin des Gemeinwohls zu sein, des Gemeinwesens zu sein und da auf der Basis der eigenen christlichen Überzeugung, der Werte, die einen auch sonst im Leben tragen, eben auch mitgestalten zu wollen. Der christliche Glaube ist nicht für das private Kämmerlein und außerhalb hätte er nichts verloren, sondern wenn er Relevanz hat, dann für alle Bereiche des menschlichen Lebens. Von daher glaube ich, dass man das gar nicht verbieten kann. Und unser Grundgesetz spricht ja von einer Religionsfreiheit von, natürlich, es kann niemand gezwungen werden zu irgendeiner Überzeugung oder irgendeiner Religion, aber auch von einer Religionsfreiheit für die Ausübung von Religion. Und das hat dann schon eben auch Bedeutung für gesellschaftliche und politische Bereiche. Es ist natürlich ein Gewinn, das institutionell zu trennen. Denn wir haben seit der Weimarer Verfassung keine Staatsreligion mehr. Und das, glaube ich, ist auch gut so. Das hat sich natürlich in den letzten Jahrzehnten nochmal deutlich verändert. Inzwischen sind die Christen noch nicht mal mehr in der Mehrheit dieser Gesellschaft. Aber trotzdem haben sie einen Beitrag zu leisten als Mitgestalterin. Sie sind nicht die einzigen Akteure, aber ich glaube, auch wenn man anschaut, wie relevant ist Caritas und auf evangelischer Seite Diakonie, dann wird ganz deutlich, dass es da eine große Relevanz und Bedeutung gibt, jenseits der Relevanz, die man der verfassten Kirche im engeren Sinne zuschreibt.
Also keine Parteipolitik, aber Politik. Eine politische Stimme. Du hast vor, ich glaube, 2 Jahren mit Magnus Stried, der auch Professor in Freiburg an der Fakultät ist, ein Buch zusammen rausgebracht zum katholischen Rechtspopulismus. Da gibt's auch für alle Interessierten nochmal eine längere Debatte zwischen euch beiden hier in dem Podcast-Format. Hierzulande inszeniert sich die AfD ja auch gerne als Partei, die das christliche Abendland retten will. Und ich glaube, da sollten wir zumindest kurz mal noch drüber sprechen, denn diese christlichen Werte, die für Gestaltung von Politik eine Rolle spielen, die haben natürlich auch die Möglichkeit, sich von anderen vereinnahmen zu lassen. Und wenn man sich die AfD anguckt mit einer zum Beispiel restriktiven Familienpolitik, Migrationspolitik, dann ist natürlich schon die Frage, sind das christliche Werte? Ich würde sagen, nein, aber sie behaupten, es sind welche. Wer definiert denn, was das Christliche ist?
Würde ich mal sagen, das Evangelium definiert's. Also den Blick sozusagen auf die Ursprungsurkunde und Urkunde unseres Glaubens zu werfen, macht das schon viel Sinn. Und einfach mal zu schauen, ob das, was mit dieser unsere christlichen Wertehermeneutik verbunden ist, ob das tatsächlich biblisch vereinbar ist. Also kann es sein, dass man Familie, klassische Familie ausspielt gegen Homosexuelle, dass es hingeht bis zu Verachtung oder Bedrohung. Kann es sein, dass das Engagement für Lebensschutz, von dem wir es ja eben schon hatten, vor den Toren der Flüchtlingsheime, aber weit vor den Toren, dann auch schon endet? Also können diese christlichen Werte so gestrickt sein, dass sie ihre Grenzen finden, da wo man, um nochmal auf den Eingang des Gesprächs hier zurückzukommen, wo man nicht zum eigenen Ethnos, also zum eigenen Volk gehört. Das, glaube ich, passt überhaupt nicht zum Evangelium. Das Evangelium ist für jeden Menschen offen, ist der christliche Glaube ist universal. Also diese selbstgemachte Begrenzung und dann mit dem Verweis auf das sogenannte christliche Abendland, wobei man da auch nochmal fragen müsste, was genau ist es denn?
Ja, das genau.
Also das ist, glaube ich, ein Missbrauch, der Begriff ist anders belegt, aber mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein, aber ein völlig falscher Gebrauch von christlichen Motiven für den eigenen Machterhalt und für die eigene Unterstützung der Macht. Und das, glaube ich, darf man nicht zulassen, dass hier eine Partei, die damit ganz anderes im Schilde führt, sich dieser christlichen Motive bedient. Ich glaube, das muss man schon deutlich auch aufdecken.
Ich meine, das kann man natürlich auch nochmal exemplarisch sehr gut an Donald Trump zum Beispiel nachzeichnen und vielen evangelikalen ChristInnen auch, also da soll man die jetzt natürlich auch nicht in Sippenhaft nehmen. Also es gibt auch viele KatholikInnen, die für Trump gewählt haben.
Ja, genau. 54%.
Ja, das ist eine Menge.
Eine erstaunliche Zahl, wobei es schon mit 52 vorhergesagt war. Also das war von der Wahlvorhersage ziemlich genau. Aber das hätte ich nie geglaubt, dass es so kommt, weil ich meine, man kann es mit Händen fühlen, was da für eine Vereinnahmung christlicher Motive plötzlich passiert, ohne dass man merken könnte, dass das die gesamte, seine gesamte Kultur oder sein gesamtes Handeln irgendwie prägt.
Ja, das ist eine sehr eigene Definition von Christentum, die da gehandhabt wird.
Also ich glaube, wir bleiben ja alle dahinter zurück. Es geht mir nicht sozusagen darum, persönliches Verhalten zu verurteilen, gar nicht. Aber es wird eben in gar keiner Weise programmatisch wirksam, sondern im Gegenteil. Also dass dieser Umgang mit denen, die deportiert werden sollen, so zynisch ist, dass man also auf die Frage, gibt's denn eine Chance, dass Familien nicht auseinandergerissen werden, dann die Antwort bekommt, ja klar, die werden zusammen deportiert. Also keine Chance zu bleiben, wo sich ein Teil schon eine Heimat aufgebaut hat. Da finde ich, wird es schwierig, das eben entsprechend noch als vereinbar mit christlichen Motiven darzustellen.
Ja, wir gucken, glaube ich, alle mit oder viele mit Sorge auf die Zeit, die dann ab dem kommenden Jahr im Weißen Haus wieder blühen wird. Jetzt ließe sich noch einiges auch zur Kabinettszusammenstellung und so sagen, aber das
ein anderes Thema.
Müsste man dann vielleicht an. Es ist ein anderes Thema, genau. Aber lass uns noch einmal kurz den Blick auf Deutschland richten und vielleicht abschließend mit was Positivem enden, wenn wir das können. Olaf Scholz hat angekündigt, die Vertrauensfrage zu stellen. Das wird dann also aller Wahrscheinlichkeit nach zu Neuwahlen kommen. 2004, das ist also jetzt schon 20 Jahre her, hat der damals scheidende Bundespräsident Johannes Rau seine letzte Berliner Rede gehalten und hat dort auch schon das Vertrauen in den Mittelpunkt gestellt. Da bin ich neulich nochmal drauf gestoßen. Und er hat unter anderem den Satz gesagt, es werde höchste Zeit, die Vertrauenskrise, in der die Gesellschaft geraten sei, zu überwinden. Also noch einmal, das war 2004.
Vor 20 Jahren. Mhm.
Vertrauen, Hoffnung, man könnte noch einige andere Wörter beifügen. Das sind sehr große Worte, vielleicht mittlerweile aber auch ein bisschen leere Worthülsen geworden, weil jeder damit hantiert, man aber gar nicht mehr so ganz weiß, was damit eigentlich gemeint ist. Haben die Kirchen da eine Chance, an einem positiven Bild für die Zukunft mitzuwirken? Und wenn ja, hast du eine Idee, wie das gelingen könnte?
Ja, ich glaube schon, dass die Kirchen da was tun könnten. Ich bin ja immer eine Optimistin. Also ich glaube, dass es schwierig ist, aber die Kirche hat eine Chance. Ich würde zwei unterschiedliche Punkte nennen. Zum einen, und da gibt es gute Versuche, es gibt auch genau das Gegenteil, aber es gibt auch gute Versuche, das, was die Botschaft des Evangeliums ist, in eine Sprache zu übersetzen, die heute verstanden wird. Also das kirchisch, das mit dem ich sage jetzt mal wir, obwohl wir unterschiedliche Generationen sind, aber trotzdem, mit dem wir sozialisiert worden sind, versteht heute beileibe nicht mehr jeder. Und da eine Sprache zu finden, die passend ist, an der man auch dann hören kann, dass der christliche Glaube auch für heute noch eine Relevanz hat, das wäre ein wichtiger Punkt, glaube ich. Und der zweite Punkt, der liegt mir immer sehr am Herzen, die Kirche kann dazu was beitragen, wenn sie selber in ihren eigenen Reihen das auch realisiert, was sie an Empfehlungen, Normen für die Gesellschaft entwickelt. Und erst dann, wenn sie in ihren eigenen Reihen entsprechend mit Partizipation, mit Fragen der Gleichberechtigung, der Augenhöhe und so weiter umgeht, dann entsteht Glaubwürdigkeit. Und dann, glaube ich, hat man auch eine Chance, in dieser Gesellschaft gehört zu werden.
Glaubwürdigkeit und Übersetzung. Da liegt, glaube ich, noch einiges vor uns.
Luft nach oben.
Genau. Das ist Luft nach oben. Aber es sind Perspektiven und es ist ja auch wunderbar, mit einer Perspektive zu enden. Liebe Ursula, ich danke dir sehr fürs Gespräch.
Sehr gerne. Danke auch.
Freue mich, dass du wieder bei uns gewesen bist.
Ja, das habe ich sehr gern gemacht. Dankeschön, Annika.
Das war meine Kollegin Annika Schmitz im Gespräch mit Professorin Doktorin Ursula Notelle-Wildfeuer. Den angesprochenen Artikel von ihr findet ihr im Dezemberheft der Hertha-Korrespondenz und wie ihr an die rankommt, das steht in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Podcast-Folge. Und natürlich sind wir an eurer Sicht der Dinge interessiert. Schreibt uns gern am besten in die Kommentare bei Instagram oder Facebook oder meldet euch über die Webseiten der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen oder der Herder-Korrespondenz. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann habt ihr mehrere Möglichkeiten, uns zu unterstützen und sicherzustellen, dass ihr nichts mehr verpasst von dem, was wir hier veranstalten. Erstens, abonniert uns im Podcast-Player eurer Wahl. Das ist und bleibt kostenlos. Und so kommt jede neue Folge direkt zu euch aufs Handy. Zweitens, wenn ihr das gut findet, was wir hier machen, dann gebt uns gerne 5 Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts und lasst vielleicht auch eine nette Bewertung bei Apple Podcasts da. Das freut uns nicht nur, sondern das hilft uns auch in der Wahrnehmbarkeit und Sichtbarkeit des Podcasts. Tja, und drittens, empfehlt uns bitte weiter an Freundinnen oder Kollegen, die das vielleicht auch interessieren könnte, was wir hier so Woche für Woche für euch machen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annika Schmitz, Stefan Orth und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.